einige Züge aus dem Leben eines jungen Mannes Gottes betrachten, der eine Erweckung erleben durfte, dem Herrn dienen durfte in einer sehr, sehr schwierigen Zeit. Wir möchten uns mit dem Leben Josias beschäftigen, eines der letzten Könige von Juda. Und das zweite Buch der Chronik berichtet im 34. und 35. Kapitel uns aus dem Leben dieses jungen Mannes. Und ich denke, dass wir aus diesem biblischen Zeugnis einiges lernen dürfen. Dass wir einiges lernen dürfen, insgesamt als Gemeinde, aus dieser Erweckungszeit, aus dieser Zeit der Gnade, wo Gott Erneuerung geschenkt hat in Juda, noch ein letztes Mal. Dass wir aber auch persönlich und besonders vielleicht die jungen Menschen, Geschwister unter uns, einiges lernen können aus dem Vorbild dieses Königs. Lasst uns einfach mal beginnen zu lesen von 2. Chronik 34 am Anfang. 8 Jahre war Josia alt, als er König wurde, und er regierte 31 Jahre zu Jerusalem. Also ein König, der als kleines Kind, kann man fast sagen, zu dieser Königswürde kam. Josia, sein Name bedeutet, der Herr heilt oder der Herr möge heilen. Dass er so jung König wurde, hatte einen sehr traurigen Grund. Er hatte nämlich einen gottlosen Vater. Einen Vater, der einen ebenfalls gottlosen Vater hatte. Auch sein Großvater war nämlich der König Manasse, der einer der schlimmsten Vertreter des Götzendienstes, des Baalskultes und der Sünde unter den vielen Königen Judas war. Manasse hatte mehr Böses getan als alle anderen Könige Judas, und er hatte letztlich den Tropfen in Gottes Gerichtshandeln vollgemacht. Ja, es heißt dann ganz zum Schluss, Gott wollte die Bosheiten nicht vergeben, die Juda unter Manasse gegen ihn begangen hatte. Es ist umso bemerkenswerter, dass dieser König Manasse, der Großvater Josias, selbst persönlich noch zu einer Buße und Umkehr kam. Ja, als er von heidnischen Mächten weggerissen wurde von seinem Königtum, kam er noch zu einer Buße und hat noch einen anderen Weg eingeschlagen. Aber sein Sohn Amon, der Vater Josias, von dem lesen wir in 2. Chronik 33 ab Vers 21 einen ganz kurzen und traurigen Bericht. Da heißt es, 22 Jahre war Amon alt, als er König wurde, und er regierte 2 Jahre in Jerusalem. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, wie sein Vater Manasse getan hatte. Und Amon opferte allen geschnitzten Bildern, welche sein Vater Manasse gemacht hatte, und diente ihnen. Und er demütigte sich nicht vor dem Herrn, wie sein Vater Manasse sich gedemütigt hatte, sondern er, Amon, häufte die Schuld. Und seine Knechte machten eine Verschwörung gegen ihn und töteten ihn in seinem Haus. Da erschlug das Volk des Landes alle, die sich gegen den König Amon verschworen hatten. Und das Volk des Landes machte Josia, seinen Sohn, zum König an seiner Stadt. Also hier war einfach auch schon ein ganz lebendiger Einblick in den geistlichen Zustand des Volkes Juda zu dieser Zeit. Und dieser Zustand war bedrückend und schlimm. Es war so, dass neben gottesfürchtigen Königen, der letzte war Hiskia gewesen, dann gottlose Könige kamen und der Götzendienst, der immer schon das Volk Judas vergiftet hatte und durchsäuert hatte, der nahm Ausmaße an, die Gott wirklich provozierten und die letztlich einem Abfall von Gott gleichkamen und die das Gericht Gottes heraufbeschworen. Und Amon durfte nicht einmal mehr länger als 2 Jahre König sein. Er wurde in jungen Jahren bereits getötet. Und das ist immer wieder ein Zeichen des Gerichts gewesen unter den Königen. Wir sehen das auch bei den Königen Israels, wenn da die Knechte sich verschworen hatten und sie ermordet hatten. Das war ein Zeichen auch von Gottes direktem Strafgericht. Und so kam also dieser Junge mit 8 Jahren auf den Königsthron Judas. Und jetzt kommt die Bilanz Gottes über seinem Königtum und seinem Leben. Vers 2. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Und er wandelte auf den Wegen seines Vaters David und wich nicht zur Rechten noch zur Linken. Und im 8. Jahr seiner Regierung, als er noch ein Knabe war, fing er an, den Gott seines Vaters David zu suchen. Und im 12. Jahr fing er an, Juda und Jerusalem von den Höhen und den Ascherim und den geschnitzten und gegossenen Bildern zu reinigen. Ja, es ist nur wenig, was wir hier erfahren über den inneren Werdegang dieses jungen Mannes. Aber eines ist deutlich: Er war nicht in den Bahnen seines gottlosen Vaters gegangen, sondern er hatte sich an dem Herrn orientiert. Und mit 16 Jahren, da heißt es, fing er an, den Gott seines Vaters David zu suchen. Und das ist etwas Wunderbares, wenn junge Menschen in einer Zeit, wo sie normalerweise noch sehr stark für sich selbst leben und sich um ihre Gefühle, ihre Gedanken, ihre Wünsche kümmern, wenn sie anfangen, den Gott ihres Vaters, ihrer Eltern zu suchen. Und das darf uns auch eine Ermunterung sein. Er hat nicht gewartet bis 20, bis 25, bis 30. Er hat früh den Herrn, den Gott seines Vaters David gesucht. Und es war auch ein Zeichen von Gottes Gnade. Letztlich hat Gott in seiner Gnade diesen jungen Mann gerufen und auserwählt. Er wollte noch einmal, bevor das Gericht über Juda zuschlug, wollte er noch einmal seine Gnade aufleuchten lassen und groß machen. Und dazu hat er diesen Knaben, diesen jungen Mann gebraucht. Wir erinnern uns daran, dass auch David selber noch als Knabe gerufen wurde zum Königtum, auch wenn er es dann lange Jahre nicht ausüben konnte. Gott hat ihn gerufen zu einer frühen Zeit. Und wenn Gott ruft und zieht, dann dürfen wir antworten, indem wir diesen Gott suchen. Schaut, und das ist auch wichtig, dass es hier nicht darum geht, einfach äußerlich in dem mitzulaufen, was wir an Religion von unseren Eltern und Voreltern vielleicht geerbt haben. Ja, das kann man auch machen. Man kann in die Versammlung gehen, man kann schön still sitzen, in der Bibel blättern, man kann Lieder mitsingen oder auch nicht mitsingen. Aber das Herz ist nicht wirklich bei dem Gott, der hier in der Gemeinde verehrt wird. Bei dem Gott, den die Eltern persönlich kennengelernt haben, den die Eltern wirklich auch dienen wollen, sondern das Herz ist oftmals so ganz, ganz anders. Letztlich immer noch bei dem Götzendienst ums eigene Ich. So sieht es bei vielen jungen Menschen aus. Aber Gottes Wort ermuntert uns, dass die Gnade, die schon darin besteht, dass wir überhaupt in eine gottesfürchtige Familie hineingeboren werden, dass Kinder etwas hören vom Herrn, dass Kinder unterwiesen werden im Wort, dass diese Gnade doch jedem jungen Mann und jeder jungen Frau auch ein Ansporn sein darf, den Gott der Väter zu suchen. Denn er will auch dein persönlicher Gott und Heiland sein. Es geht dem Herrn nicht darum, einen Haufen äußerlicher Mitläufer zu haben, daraus besteht das Volk Gottes nicht, sondern aus solchen, die durch die Gnade des Herrn Jesus Christus persönlich getroffen und angesprochen werden und die Antwort gegeben haben auf diese Gnade, die Erlösung, die Gott für sie bereitet hat, von ganzem Herzen im persönlichen Glauben für sich annehmen. Und das musste geschehen sein im Herzen von Josia zu einer recht frühen Zeit. Er hat den Gott seines Vaters David gesucht und ist gläubig geworden, hat angefangen, diesem Gott auch zu dienen. Und so geht es weiter. Und das ist auch das Allererste, wenn wir uns bekehren, uns wirklich zum Herrn kehren, dann ist Reinigung gefragt. Ja? Josia fängt an, Juda und Jerusalem von den Höhen und Ascherim und den geschnitzten und gegossenen Bildern zu reinigen. Schaut, und das ist auch ganz arg wichtig. Wenn wir diesen Gott, diesen heiligen Gott der Bibel erkennen, dann wissen wir, ihm zu dienen, ihm zu gehören, das bedeutet, dass er das Zentrum und der Mittelpunkt unseres Lebens sein soll. Und dann können die Götzen, die in unserem Herzen und Leben bisher waren, nicht mehr ihren Platz behalten. Ja, Gott möchte uns als seine Wohnstätte, als seinen Tempel auserwählen und gebrauchen. Und wenn wir das einmal verstanden haben, dann fangen wir an, unser Herz, diesen Tempel, zu reinigen von Unreinem, von Götzendingen, die letztlich den Platz Gottes in unserem Leben eingenommen haben. In Juda waren das die Baal-Statuen, das waren die Asherah, das ist eine heidnische Fruchtbarkeitsgöttin gewesen. Die ganzen Bilder der verschiedenen Gottheiten, die man verehrt hat, von denen man sich Hilfe geholt hat, denen man Dienst dargetan hat, statt dem lebendigen Gott. Diese ganzen Götzenbilder, die Gott ein Greuel waren, die das erste Gebot und das zweite Gebot verletzt haben, die mussten weg. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und du sollst dir kein Bildnis machen. Das waren diese zwei großen Gebote der Beziehung zu Gott, die Israel hatte und die auch dem Josia ganz sicher ins Herz geschrieben waren. Und er wusste, Juda, das Volk Gottes, das eigentlich als heiliges Priestervolk berufen war, sie hatten sich schlimm versündigt. Sie hatten diese Götzenbilder überall aufgestellt und hatten ihnen gedient. Und jetzt fängt er an, dieses Volk Gottes zu reinigen. Und so sollte es auch in unserem Leben sein, dass wir die Dinge, die letztlich dem lauteren und hingegebenen Dienst an unseren Herrn Jesus widersprechen, dass wir sie heraustun aus unserem Herzen und aus unserem Leben. Ob das jetzt irgendwelche materiellen Dinge sind, Autos, tolle Karrierewünsche, ob das irgendeine üble Musik ist, ob das irgendeine Mode ist und andere Dinge, die unser Herz binden wollen, ob es jetzt auch falsche religiöse Vorstellungen sind, dass wir uns selber einen Gott gemacht haben, das tut ja der Heide, dass er sich nämlich selber einen Gott schnitzt, ja, auch wenn der vielleicht nicht aus Holz ist, sondern nur in Gedanken besteht, ja. Die Menschen machen sich Götter, ja, und zwar solche Götter, die ihnen passen. Ja, ich habe erst vor kurzem mit einem jungen Mann gesprochen, der aus der katholischen Kirche kam, ja, und der gesagt hat, ach, als ich ihm versucht habe, das Evangelium zu bezeugen, da ist so viel Negatives drin, mit Sünde und mit Verderbnis des Menschen, das ist so negativ. Ich habe da eine positivere Einstellung. Ich glaube, dass in jedem Menschen viel Gutes ist und dass man dieses Gute doch fördern soll, und so eine negative Religion, die stößt mich eher ab. Dann habe ich auch gesagt, schauen Sie, worauf bauen Sie Ihren Glauben? Machen Sie sich selber einen Gott oder nehmen Sie den Gott der Bibel und nehmen das, was Gott offenbart? Die Bibel sagt uns einfach von der Sünde und von der Verdorbenheit des Menschen, von seiner Erlösungsbedürftigkeit. Natürlich wünscht sich der Mensch eine positivere Botschaft, aber wenn wir das machen, dann haben wir uns unseren eigenen Gott geschnitzt, selber gemacht, anstatt den geoffenbarten Gott der Bibel anzunehmen, so wie er sich uns geoffenbart hat. Und das ist biblischer Glaube. Das war die Aufgabe Israels, den Gott, den lebendigen, wahren Gott anzunehmen, so wie Mose durch das Gesetz, durch die Tora, die Weisung Gottes ihm geoffenbart hat, und nicht sich irgendeinen eigenen Gott zurechtzumachen, der den eigenen Bedürfnissen entspricht. Und das ist auch heute noch die große Gefahr des Götzendienstes, dass wir nicht bereit sind, auf den Gott, der sich in der Bibel geoffenbart hat, von ganzem Herzen mit Buße und Glauben zu antworten, sondern dass wir uns lieber einen eigenen Gott zurechtschnitzen, der uns besser gefällt, der uns zum Beispiel nicht von der Sünde überführt, der uns nicht zeigt, dass wir nach den Maßstäben Gottes verderbt und untauglich sind, sondern der uns das sagt, was unser eigenes Herz uns auch sagt, ha, du bist schon recht, mach nur weiter so. Solche Götter haben die Heiden sich viele gemacht, und gerade das moderne Heidentum mit seinen Religionen und Philosophien bastelt sich solche Götter. Und das ist Götzendienst. Diese falschen Vorstellungen, diese falschen Götter müssen aus unserem Herzen weggeräumt werden. Und sie müssen auch aus dem Volk Gottes weggetan werden. Und das ist ja die zweite Ebene, die wir bei Josia sehen können. Damit im Volk Gottes Erweckung und göttliches Gnadenwirken geschehen kann. Vers 4. Und man riss die Altäre der Baalim vor ihm nieder, und die Sonnensäulen, welche oben auf denselben waren, hieb er um, und die Ascherim und die geschnitzten und die gegossenen Bilder zerschlug und zermalmte er und streute sie auf die Gräber derer, welche ihnen geopfert hatten. Und die Gebeine der Priester verbrannte er auf ihren Altären. Und so reinigte er Juda und Jerusalem. Und in den Städten von Manasse und Ephraim und Simeon und bis nach Naphtali hin in ihren Trümmern ringsum riss er die Altäre nieder und die Ascherim und die geschnitzten Bilder zertrümmerte er, indem er sie zermalmte, und alle Sonnensäulen hieb er um im ganzen Lande Israel, und er kehrte nach Jerusalem zurück. Also er hat nicht nur sein eigenes Herrschaftsgebiet gereinigt, sondern da war ja das verwüstete Nordreich, diese Länder Israel, deren schrecklicher Zustand an das Gericht Gottes erinnert hat, die bereits entleert waren, wo bereits die Assyrer gekommen waren und die Bevölkerung herausgeholt hatten. Und auch dort hat er überall die Götzenbilder zerschlagen. Da war ein Eifer in ihm. Er hat sich nicht mit dem Nötigsten begnügt, sondern er hat gebrannt für seinen Herrn. Wirklich alles, was sich diesem Herrn entgegengestellt hat, wegzutun. Und einen solchen heiligen Eifer möge der Herr uns doch auch schenken. Ja? Auch schon in jungen Jahren. Natürlich, solange das Herz noch zwiegespalten ist und noch zwischen diesem und jenem und dritten und vierten Dingen hin und her schwankt und alles miteinander verwirklicht haben will, da können wir nicht zu einem wirklich brennenden Herz und zu einem Eifer für Gott kommen. Sondern ein eifriges Herz ist ein Herz, das auch nur auf eines ausgerichtet ist, nämlich auf den Herrn Jesus selber. Dann bekommen wir Eifer und Kraft, wirklich auch dem Herrn von ganzem Herzen zu dienen, wenn wir all das wegtun, was uns davon ablenkt und was neben dem Herrn noch einen Anspruch auf unser Leben hat. Möge der Herr das uns schenken, ob wir nun jünger oder älter sind, dass wir ein eifriges und ganzes Herz für den Herrn haben, so wie es Josia gehabt hat. Und wenn wir jetzt das für das Volk Gottes einmal betrachten, dann stellen wir fest, dass doch dieser Bericht von Josia manche Parallelen zur Reformation hat. Das ist mir jedenfalls aufgefallen. Das größte System des Götzendienstes, das der Satan aufgerichtet hat in der Christenheit, ist die katholische Kirche. Und das war die große Erkenntnis nicht nur der Reformatoren, sondern sogar mancher Christen schon vor ihnen und in derselben Zeit, dass hinter diesem ganzen Kult dieser Kirche, hinter dem Priestertum, hinter der Eucharistie, hinter der Monstranz, hinter den Weihrauchgefäßen, den Chören und allem, letztlich Baalsdienst, Götzendienst, heidnischer Götzendienst gestanden hat. Und der Anfang der geistlichen Belebung in Europa war, dass Menschen von Gott erweckt wurden und aufgestanden sind und angefangen haben, diese ganzen Götzensäulen niederzureißen, den Götzendienst zu beenden und den biblischen Dienst Gottes angefangen haben aufzurichten. Das war die Gnade der Reformation. Und auch für uns heute ist es wichtig, dass wir wachsam bleiben, dass wir diese Errungenschaft der Reformation nicht verlieren, so wie es viele evangelikale und evangelische Christen tun, die letztlich diese Abgrenzung gegen die katholische Kirche und diese Erkenntnis, dass die katholische Kirche Götzendienst betreibt, dass sie nicht dem wahren Herrn Jesus Christus und dem wahren Gott dient, sondern einem falschen heidnischen Gott, falschen heidnischen Götzendienst darbringt, dass sie diese Erkenntnis bewahren. Denn sonst wird das Licht, das wir durch die Bibel bekommen haben, letztlich wieder uns weggenommen werden. Und wir werden, wie das bei vielen Christen heute der Fall ist, allmählich wieder in die Verführung und den Götzendienst der katholischen Kirche und der Ökumene hineingezogen. Also hier sehen wir, dass diese klare Abgrenzung von aller Falschreligion eine ganz entscheidende Bedeutung hat dafür, dass Belebung und Erneuerung im Volk Gottes geschehen kann. Und dann geht es weiter, Vers 8. Und im 18. Jahr seiner Regierung, während er das Land und das Haus reinigte, sandte er Schaphan, den Sohn Azalias, und Maaseia, den Obersten der Stadt, und Joach, den Sohn Joachas, den Geschichtsschreiber, um das Haus des Herrn seines Gottes auszubessern. Und sie kamen zu Hilkia, dem hohen Priester, und gaben das Geld, welches in das Haus Gottes gebracht worden war, das die Leviten, die Hüter der Schwelle, eingesammelt hatten, von der Hand Manasses und Ephraims und vom ganzen Überrest Israels und von ganz Juda und Benjamin und den Bewohnern von Jerusalem. Sie gaben es in die Hand derer, welche das Werk betrieben, die am Haus des Herrn bestellt waren. Und diese gaben es denen, welche das Werk taten, die im Haus des Herrn arbeiteten, um das Haus herzustellen und auszubessern. Sie gaben es den Zimmerleuten und den Bauleuten, um gehauene Steine und Holz zu den Bindebalken zu kaufen und um die Häuser zu bälgen, welche die Könige von Juda verderbt hatten. Und die Männer handelten getreulich an dem Werk. Und über sie waren bestellt Jachat und Obadja, die Leviten von den Söhnen Maharis, und Zekaria und Meschulam von den Söhnen der Kehatiter, um die Aufsicht zu führen. Und die Leviten, alle welche die Musikinstrumente kundig waren, waren sowohl über die Lastträger gesetzt, als auch Aufseher über alle, die da arbeiteten in dem Dienst. Und andere von den Leviten waren Schreiber und Vorsteher und Torhüter.
Das ist auch eine Lektion. Eine Lektion vielleicht auch erst einmal für uns persönlich. Auch gerade für die jungen Geschwister.
Dieser junge Mann, er war dann 26 Jahre alt. Er hat nicht nur sozusagen das Negative getan, was nötig war. Er hat nicht nur sich abgegrenzt von dem Falschen, hat es bekämpft, sondern er hatte auch ein Herz für das Haus Gottes, für den Tempel. Er hat diesen Tempel geliebt, so wie es alle getan haben im alten Bund, die den Herrn liebten. Die liebten auch sein Haus, seinen Tempel. Ja? Herr, wie habe ich lieb die Stätte deines Hauses, ja? Heißt es in dem Psalm. Und schaut, das ist auch ein wichtiges Element unseres Glaubenslebens, gerade auch für die jungen Geschwister. Wenn wir den Herrn Jesus lieb haben, der uns erlöst hat, dann werden wir auch die Gemeinde lieb haben, in die er uns gestellt hat. Ich meine jetzt mal auch die Gemeinde als Ganzes, aber natürlich dann auch die örtliche Gemeinde. Ja? Und dann werden wir Anteil nehmen am Aufbau und am Werk des Tempels. In dem Tempel hatte ja Gott verordnet, dass ihm unablässig Opfer dargebracht werden und auch Lob dargebracht wird. Es war die Aufgabe der Priester, die Sündopfer und die Brandopfer, die Dankopfer zu opfern nach der Vorschrift beständig. Und es war die Aufgabe der Leviten, Lobgesang und Anbetung und Dank darzubringen diesem Gott, der das Volk Israel erlöst hatte. Beständig, Tag und Nacht. Und so ist auch die wichtigste Aufgabe der Gemeinde Gottes, dem Gott aller Gnade, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus und dem Herrn Jesus selber, Lob und Dank und Anbetung darzubringen. Ihm zu dienen, zu seiner Ehre da zu sein, das ist eigentlich die höchste Berufung der Gemeinde. Und wenn wir den Herrn lieb haben, dann sollten wir an diesem Werk, an diesem Dienst der Gemeinde des Tempels Gottes herzlichen Anteil nehmen. Und Josia hat mit Betrübnis gesehen, dass die gottlosen Vorgänger im Regiment das Haus Gottes vernachlässigt hatten. Sie hatten es geschändet und entweiht. Und sie hatten es vernachlässigt, es wurde nichts mehr dran gemacht, es waren Risse drin, es waren Teile der Häuser abgebrochen oder baufällig gewesen. Es war einfach so, wie es hätte nicht sein sollen und niemand hat sich über viele, viele Jahre darum gekümmert. Und dieser junge König, ihm ist es ein Anliegen, dass das Haus Gottes ausgebessert wird, dass es repariert wird, dass es wieder in Ordnung kommt, dass es für Gott wieder zur Ehre Gottes schön und ganz dasteht und für den Dienst brauchbar ist. Und schaut, ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache. Gerade junge Geschwister sind oftmals in Gefahr, eher ein bisschen ein kritisches und distanziertes Verhältnis zur Gemeinde zu haben. Ja? Man ist ein bisschen ausgeschlossen von dem Ganzen, was da läuft und man sieht die Dinge, sieht vielleicht manches Negative, was wirklich da ist, ja, das ist ja überhaupt nicht zu bestreiten, dass es in jeder Gemeinde, in der Gemeinde des Herrn insgesamt viel Betrübliches gibt, viel Missstände und Mängel, ja, die vergleichbar sind, diesen Rissen und diesen Löchern in den Mauern, die sich da im Tempel von Jerusalem gefunden haben. Aber die große Frage ist, was für eine Haltung nehmen wir dazu ein? Mit was für einer Herzenshaltung sehen wir, dass im Tempel Gottes Risse sind? Ja,
Man könnte sich so verhalten, dass man dieses Haus deswegen verachtet und sagt, naja, dieser alte Schuppen, der bringt es eh nicht. Ja? Vielleicht bauen wir mal ein neues Haus irgendwo anders, wo es sowieso schöner ist. Ja? Aber da vergisst man, dieses Haus wurde nach den Vorschriften Gottes und nach dem Willen Gottes errichtet. Und von der Gemeinde wissen wir, es wurde ein Grund gelegt und einen anderen Grund kann kein anderer legen und das ist Jesus Christus. Und dieser Grund wurde von den Aposteln gelegt und dieser Bau wurde letztlich festgelegt durch die Schrift. Und von dieser biblischen Gemeinde, da gibt es keine Alternative dazu. Auch wenn sie Mängel aufweist, auch wenn sie Schäden hat und Nöte in ihr sind und der Dienst in ihr nicht so ist, wie er sein sollte. Ja? Und die Haltung Josias ist vorbildlich. Ja? Er versucht nicht von oben weg da irgendwas rein zu regieren und was besser zu machen, in Anführungsstrichen, sondern er spornt andere an und macht selber mit dabei, dass dieses Haus wieder instand gesetzt wird, dass es ausgebessert wird, dass die Mängel beseitigt werden, damit der Herr geehrt wird durch den ungehinderten Dienst im Haus. Und so sollte auch unsere Haltung der Gemeinde gegenüber sein, dass wir uns beugen darunter, wenn wir Mängel und Fehler sehen, Schwächen bei den Christen, Schwächen in der Gemeinde, dass wir selber uns vom Herrn gebrauchen lassen, doch zu dienen, damit etwas wirklich besser wird. Und zwar nicht nach unseren Gedanken, sondern nach den Gedanken Gottes besser wird. Das ist manchmal ein Unterschied. Ja? Nicht nur bei jungen Leuten manchmal ein Unterschied zwischen dem, was wir meinen, was der Gemeinde Gottes gut tun würde, und dem, was Gottes Wort sagt, was für die Gemeinde Gottes gut ist. Ja? Aber in jedem Fall sollten wir so eine dienende, eine aufbauende Haltung haben. Als junge Menschen, auch in der Gemeinde, dass wir wirklich mitwirken, praktisch mitwirken, dass etwas besser wird, anstatt nur, was oft die Gefahr ist, negativ zu reden und kritisch zu denken und im Herzen im Grund abseits zu stehen, sodass Gott uns gar nicht gebrauchen kann bei der Aufbauarbeit in der Gemeinde. Und nachdem wir ja nicht als Könige eingesetzt sind über das Haus Gottes, sondern als Diener ganz unten im Haus Gottes, ist es auch wichtig, dass wir lernen, auch die kleinen Aufgaben ernst zu nehmen, die Gott uns als erstes vor die Füße legt und in die Hände gibt. Nicht irgendwo meinen, ja, wenn ich jetzt mal der Gemeindeleiter hier wäre, dann würde alles anders werden, ja. Sondern erst einmal dort anfangen, wo Gott uns hinstellt, wo Gott uns auch in seine Schule nimmt, damit wir wirklich auch tauglich werden, Aufbauarbeit im Reich Gottes und in der Gemeinde, im Haus Gottes zu tun. Und da können wir wirklich lernen von dieser Aufbauarbeit, die damals getan wurde. Und es heißt, die Männer handelten getreulich an dem Werke. Ja, das ist für uns alle wichtig. Letztlich, was ist von einem Verwalter verlangt, sagt Paulus? Dass er als treu erfunden werde. Ja? Und das ist auch so wichtig, dass wir treu bleiben in dieser Aufbauarbeit, die manchmal staubig und schwierig ist und mühsam und man nicht recht weiß, wie man sie zu Ende bringen soll. Aber Gott möchte unsere Treue sehen, unsere Beständigkeit, unser Lastentragen, unsere Geduld, unser Ausharren auf den Herrn, weil er ja allein Gelingen zu diesem Aufbauwerk geben kann. Lesen wir weiter in Vers 14. Und als sie das Geld herausnahmen, welches in das Haus des Herrn gebracht worden war, fand der Priester Hilkia das Buch des Gesetzes des Herrn durch Mose. Da hob Hilkia an und sprach zu Schaphan, dem Schreiber, ich habe das Buch des Gesetzes im Haus des Herrn gefunden. Und Hilkia gab das Buch dem Schaphan. Und Schaphan brachte das Buch zu dem König, und er brachte ferner dem König Nachricht und sprach, alles, was in der Hand deiner Knechte übergeben worden ist, das tun sie. Lasse ich mal etwas aus und lese in Vers 19 weiter. Und es geschah, als der König die Worte des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Und der König gebot Hilkia und Achikam, dem Sohne Schaphans, und Abdon, dem Sohn Michas, und Schaphan, dem Schreiber, und Asaja, dem Knecht des Königs, und sprach, geht hin, befragt den Herrn für mich und für die übrig gebliebenen in Israel und in Juda, wegen der Worte des aufgefundenen Buches. Denn groß ist der Grimm des Herrn, der sich über uns ergossen hat, darum, dass unsere Väter das Wort des Herrn nicht beobachtet haben, um nach allem zu tun, was in diesem Buch geschrieben steht.
Da gingen Hilkia und diejenigen, welche der König entboten hatte, zu der Prophetin Hulda, der Frau Schallums, des Sohnes Tokats, des Sohnes Hasras, des Hüters der Kleider. Sie wohnte aber in Jerusalem im zweiten Stadtteil und sie redeten auf diese Weise zu ihr. Und sie sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels. Sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat: So spricht der Herr. Siehe, ich will Unglück bringen über diesen Ort und über seine Bewohner. Alle die Flüche, welche in von Juda aber, der euch gesandt hat, um den Herrn zu befragen, zu ihm sollt ihr so sprechen. So spricht der Herr, der Gott Israels, die Worte anlangen, die du gehört hast, weil dein Herz weich geworden und du dich vor Gott gedemütigt hast, als du seine Worte über diesen Ort und über seine Bewohner hörtest, und du dich vor mir gedemütigt und deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast, so habe ich es auch gehört, spricht der Herr. Siehe, ich werde dich zu deinen Vätern versammeln, und du wirst zu deinen Gräbern versammelt werden in Frieden. Und deine Augen sollen all das Unglück nicht ansehen, das ich über diesen Ort und über seine Bewohner bringen werde. Und sie brachten dem König Antwort. Und der König sandte hin und versammelte alle Ältesten von Juda und von Jerusalem. Und der König ging hinauf in das Haus des Herrn, und alle Männer von Juda und die Bewohner von Jerusalem und die Priester und die Leviten und alles Volk vom Größten bis zum Kleinsten. Und man las vor ihren Ohren alle Worte des Buches des Bundes, das im Haus des Herrn gefunden worden war. Und der König stand auf seinem Standort und machte den Bund vor dem Herrn nachzuwandeln und seine Gebote und seine Zeugnisse und seine Satzungen zu beobachten mit seinem ganzen Herzen und mit seiner ganzen Seele, um die Worte des Buches des Bundes zu tun, welche in diesem Buche geschrieben sind. Und er ließ alle in den Bund treten, welche sich in Jerusalem und in Benjamin befanden. Und die Bewohner von Jerusalem taten nach dem Bund Gottes, des Gottes ihrer Väter. Und Josia tat alle Gräuel hinweg aus allen Ländern, welche den Kindern Israel gehörten, und er hielt alle an, die sich in Israel befanden, dem Herrn, ihrem Gott, zu dienen. Alle seine Tage wichen sie nicht ab von der Nachfolge des Herrn, des Gottes ihrer Väter. Hier sehen wir eine weitere Bedingung für Erweckung. Und es ist interessant, immer wenn wir in der Bibel wirklich von geistlicher Belebung und Erneuerung lesen im Alten Bund, da spielt das Wort Gottes eine wichtige Rolle. Das Wort Gottes, wir sehen das auch in Nehemia und Esra, ist ganz, ganz wichtig, wenn es darum geht, das Volk von falschen Wegen wegzuführen und zu dem richtigen Weg Gottes wieder hinzuführen. Dafür hat es Gott ja auch gesetzt. Und es ist interessant. Dieses Wort war verschollen. Weder Manasse noch Ammon hatten, so wie es eigentlich Vorschrift war, in dem Wort Gottes täglich gelesen. Wir haben das schon mal gehabt in der Verkündigung. Ja. Es gibt eine Vorschrift im 5. Buch Mose im 17. Kapitel, dass der König Israels eine Abschrift des Gesetzes der 5 Bücher Moses haben musste und dass er jeden Tag darin lesen sollte, um alle die Dinge zu tun, die darin geschrieben sind. Und viele, viele Könige haben das einfach missachtet. Und Ammon zumindest und sicher auch Manasse, die haben diese Schriftrolle, in der sie jeden Tag lesen sollten, verstauben lassen. Und schließlich landete sie in dem Schatzkasten des Tempels. Und dort wurde sie gefunden, als man anfing, Aufbauarbeit zu tun. Da war die Hand Gottes dahinter. Ist doch schön. Ja, dort, wo man anfängt, wirklich auch die Missstände zu beseitigen und wirklich auch dem Herrn zu dienen, da gibt er, führt er zurück zu seinem Wort und gibt ganz neu, stellt seine Offenbarung ans Licht. Und so ist es immer wieder. Und letztlich kann biblische Erweckung und biblisches geistliches Leben nur dort stattfinden, wo die Bibel, das Wort Gottes, wieder ganz ernst genommen wird und ganz zur Richtschnur des Lebens gemacht wird. Und das hat Gott in seiner Gnade diesem jungen Mann geschenkt. Als er dieses Bibelwort las, hörte, da fuhr es ihm durchs Herz, um mal mit Apostelgeschichte zu reden. Er hat gemerkt, das war eigentlich der Wille Gottes für mich und für meine Väter, für das Volk Gottes. Und wie weit ist unser Volk, sind meine Väter, bin ich selber von diesem Willen abgewichen. Wir haben Dinge getan, von denen Gottes Wort ganz klar sagt, deshalb kommt das Gericht über Juda und Israel. Und er hat sich gedemütigt. Schaut, und das ist auch ganz arg wichtig, dass das Wort Gottes
einmal bei uns das erreichen kann, dass wir davon getroffen werden, dass wir uns demütigen, dass wir wirklich merken, unser eigenes Abweichen, aber auch das Abweichen der Christenheit von dem Wort Gottes, von der Offenbarung und dem Willen Gottes, und dass wir darüber betrübt werden, dass es uns ernst wird, wirklich den Willen Gottes von ganzem Herzen zu tun. Das war bei Josia der Fall. Und deswegen hat Gott das Gericht, das er festgesetzt hatte, hinausgezögert. Ja, dieser gerechte König sollte dieses Gericht nicht erleben mit allen Schrecknissen, die dann kamen. Und schaut, ich denke, so ein bisschen lässt sich das auch vergleichen mit unserer Situation heute in der Christenheit, kurz vor der Wiederkunft des Herrn, kurz vor dem großen Gericht, dem Tag Gottes. Denn wir stehen kurz vor diesem Gerichtstag. Das sagt uns das prophetische Wort ganz klar. Und Gottes Gericht ist fest beschlossen über die Christenheit. Ist uns das klar? Über die Christenheit als ein Bekenntnis, als eine Religion, als ein äußerlicher, großer, ein großes Haus ist Gottes Gericht fest beschlossen. Weil genauso diese äußerliche Christenheit von Gott abgewichen ist und den Götzen dient, wie auch damals Juda und Israel. Aber es gibt innerhalb dieser Christenheit noch einen Überrest, solche, die wirklich an den Herrn Jesus glauben und die auch wirklich das Wort Gottes noch ernst nehmen. Und nur um dieser Minderheit willen, nur um dieses Überrests willen, das muss uns ganz klar sein, hat Gott sein Endgericht noch nicht gebracht. Und das ist ja diese heilsgeschichtliche Ordnung, solange die Gemeinde, die wahre Gemeinde Gottes noch auf der Erde ist und betet und Fürbitte tut und Zeugnis gibt für den Herrn, solange wird dieses Endgericht, von dem wir dann im 2. Thessalonicher Brief lesen, ja, wo dann wirklich der Antichrist geoffenbart wird und die Mächte der Verführung letztlich schrankenlos wirken können und die Menschen zur Anbetung Satans bringen. So lange kann dieses Endgericht nicht hereinbrechen. Aber wir stehen kurz davor. Und es ist letztlich, ja, unser Auftrag als die, die an den Herrn wirklich gläubig geworden sind und seine Wahrheit erkennen durften aus Gnade, dass wir, so wie Josia, in der Furcht Gottes wirklich an diesem Wort Gottes festhalten und dass wir auch das tun, geistlich gesehen, was Josia getan hat. Er hat einen Bund gemacht und das müssten wir auch tun, ohne dass wir das so formell tun müssen. Ja? Aber wir müssen in unserem Herzen uns dem Herrn hingeben, die wir das Wort Gottes haben und hören dürfen und erkennen dürfen. So wie es da heißt, dem Herrn nachzuwandeln und seine Gebote und seine Zeugnisse und seine Satzungen zu beobachten, das heißt zu befolgen, mit seinem ganzen Herzen, mit seiner ganzen Seele, um die Worte des Bundes zu tun, welche in diesem Buche geschrieben sind. Ja? Solange Gottes Gnade uns noch auf der Erde lässt als einen treuen Überrest, als solche, die nicht teilhaben an der Verderbnis der allgemeinen Christenheit, die letztlich nichts anderes ist als christlich gefärbtes Heidentum und Götzendienst, so lange ist es unsere Pflicht, wirklich von Herzen in der Furcht Gottes dem Herrn nachzuwandeln und sein Wort zu halten und zu tun. Das ist auch das Einzige, was uns letzten Endes bewahrt davor, selber mit in dieses Gericht der Verführung und der Zerstörung hineingezogen zu werden. Das muss uns ganz klar sein. Ja? Und in der Beziehung kann uns Josia auch ein Vorbild sein. Diese Gottesfurcht und dieses, dass das Wort Gottes wirklich mit allem, was darin geschrieben steht, unsere verbindliche Richtschnur für unser Leben und für unsere Gemeindeaufbau ist. Ja? So war es damals bei Josia. Das hat Josia als Führer des Volkes vor Gott festgemacht. Und darin wandelte das Volk auch, solange Josia noch da war. Sie sind diesem Weg gefolgt, wenn auch viele nicht von ganzem Herzen, sondern viele sind dann später wieder in die alten Wege zurückgefallen. Aber Josia hat das Volk noch einmal vor dem Gericht bewahrt und sich selbst durch seine Treue zum Wort Gottes, durch seinen Eifer für Gott. Wir dürfen uns auch erinnern an Pinchas, den Priester, der auch für Gott geeifert hat und auch den Götzendienst wirklich gerichtet hat und angegriffen hat und der damit ein schlimmeres Gericht vom Volk Israel abgewandt hat.
Aber das sollte uns ein Ansporn sein, dass wir uns wirklich an dieses geoffenbarte Gotteswort in allem Ernst und aller Treue halten, weil wir wissen, das ist das Wort, das uns bewahrt. Und wenn wir dieses Wort verwerfen und mit diesem Wort spielen, anstatt es wirklich uns ihm zu unterwerfen und es zu befolgen, dann werden wir auch diese Bewahrung, die uns verheißen ist, Apostelgeschichte 20, aufs Spiel setzen und brauchen uns nicht zu wundern, wenn dann Gottes Wort seine bewahrende Kraft in unserem persönlichen Leben und in unserem Gemeindeleben verliert. Deshalb ist die Bibeltreue, die Treue zum Wort Gottes für uns nicht irgendwo ein Privatvergnügen oder eine persönliche Überzeugung, sondern sie ist unsere Überlebensbedingung und eine unbedingte Notwendigkeit. Wir stehen oder fallen als Gemeinde und als Einzelne in dieser letzten Gerichtszeit damit, dass wir uns von Herzen an das Wort Gottes halten. Das können wir von Josia lernen. Zum Abschluss möchte ich noch auf einen ganz wichtigen Teil seines Lebens und Dienstes eingehen, der ein ganzes Kapitel einnimmt, das wir jetzt leider nicht ganz lesen können, nämlich dass Josia das Passa gefeiert hat. Das war Gott so wichtig, dass er ein ganzes Kapitel in seinem Wort dafür verwendet hat. Und wir wollen einfach ein paar Auszüge lesen und uns auch darüber noch einmal Gedanken machen, was das uns sagen kann. Kapitel 35, Vers 1. Und Josia feierte dem Herrn Passa in Jerusalem. Und man schlachtete das Passa am 14. des ersten Monats. Und er stellte die Priester in ihre Ämter und ermutigte sie zum Dienst des Hauses des Herrn. Und er sprach zu den Leviten, welche ganz Israel unterwiesen, die dem Herrn geheiligt waren: Setzt die heilige Lade in das Haus, welches Salomo, der Sohn Davids, der König von Israel, gebaut hat. Ihr habt sie nicht mehr auf der Schulter zu tragen. Dient nunmehr dem Herrn, eurem Gott, und seinem Volk Israel und bereitet euch nach euren Vaterhäusern, in euren Abteilungen, nach der Schrift Davids, des Königs von Israel, und nach der Schrift seines Sohnes Salomo, und stellt euch im Heiligtum auf nach den Klassen der Vaterhäuser eurer Brüder, der Kinder des Volkes, und zwar je eine Abteilung eines Vaterhauses der Leviten, und schlachtet das Passa und heiligt euch und bereitet es für eure Brüder, dass ihr tut nach dem Wort des Herrn durch Mose. Das Passa, das Fest des Gedenkens der Erlösung. Das ist auch etwas ganz Zentrales. Dass diejenigen, die durch Gottes Gnade, durch das Opfer des Herrn Jesus, heute Morgen haben wir uns wieder daran erinnert, errettet sind aus der Finsternis, die durch die Liebe und Hingabe ihres Herrn und Heilandes gereinigt sind und gerecht gemacht sind und gewaschen sind in dem Blut des Lammes. Sie sind berufen, dieser Erlösung zu gedenken. Sie sind berufen, dankbar mit Lob und Anbetung dieses erlösende Opferlamm zu erfeiern und zu erheben und daran zu denken, dass Gott, der Herr, sie errettet hat durch das Lamm Gottes. Und das weist hin auch auf das Brotbrechen, das letztlich auch so ein Erinnerungsmahl ist, ein Gedächtnismahl der Erlösung, die der Herr geschaffen hat. Und das war dem Josia sehr wichtig und es war dem Herrn wichtig. Das sehen wir an der Ausführlichkeit, wie hier berichtet wird. Und wir müssen einfach auch sehen, damals war der Dienst, der Priesterdienst in großer Unordnung. Wie immer, wenn gottlose Könige herrschten, dann bekamen die Priester nicht das Geld, das sie für ihren Dienst eigentlich bekommen sollten. Dann gingen sie oft in ihre Städte und haben dort eben selber Ackerbau betrieben und haben geguckt, wie sie irgendwie rund kamen. Und der Priesterdienst und der Gottesdienst kam wahrscheinlich sogar ganz zum Erliegen für gewisse Zeit oder war zumindest gestört und beeinträchtigt. Und es war Josia wichtig, dass dieser priesterliche Dienst im Haus Gottes, dass er wiederhergestellt wird, dass er in der eigentlichen, ursprünglichen, von Gott gewollten Kraft und Fülle wirklich auch da ist. Und auch das sollte uns ein Anliegen sein. Wir sollten den Zustand unserer Gemeinde immer wieder auch daran messen, bringen wir als Gemeinde dem Herrn wirklich von Herzen Dank und Anbetung dar? Wie ist der geistliche Zustand, auch wenn wir das Brot miteinander brechen, wenn wir der Erlösung des Herrn gedenken? Ja? Ist da die Gegenwart des Herrn und ist wirklich da ein dem Herrn wohlgefälliger Gottesdienst? Oder ist da Formalismus, ist da nur schwächliches, menschliches, reden und beten und singen. Ich denke, dass wir da ganz sicher uns immer wieder demütigen müssen, aber wir müssen uns trotzdem prüfen und es sollte unser Bestreben sein, dass dieser Dienst, der Gott kostbar ist, wo sein Sohn geehrt wird und er geehrt wird, um seine Erlösung willen, dass er in der vollen Kraft und Vielfalt und Reichtum, geistlichem Reichtum stattfindet, so wie es Gott möchte. Und dafür sind viele notwendig. Ja, auch das erinnert uns, diese verschiedenen Leviten und Priester, sie waren alle an ihrem Platz und sollten teilnehmen an diesem Dienst. Und es darf uns als Brüdern eine Mahnung sein, dass doch jeder von den Brüdern, die wirklich auch am Brotbrechen teilnehmen dürfen, dass sie auch sich innerlich zubereiten und sich vom Herrn auch wirklich das Herz auftun lassen, zu dienen in diesem Dienst der Anbetung und auch den Mund aufzutun, dort wo Gott es möchte, um ein Gebet zu sprechen, um ein Lied vorzuschlagen, um ein Wort Gottes zu lesen, um einfach teilzuhaben an diesem heiligen Priesterdienst, den wir tun dürfen für den Herrn. Und das war Josia ein Anliegen, dass sie dem Herrn dienen sollten, von ganzem Herzen, jeder an seinem Platz, in der Ordnung, die Gott selber gegeben hatte. Wir sehen da auch, dass praktisch eben die schriftlichen Vorschriften und Anweisungen, die wir auch in den Chronikbüchern lesen, dass die damals bereits existiert haben und dass die auch befolgt werden sollten. Ja? Die David gegeben hatte, zum Beispiel über die Einteilung der Leviten in die verschiedenen Dienste, Sänger und Torhüter und so weiter, das sollte alles genau beachtet werden. Und Josia, Vers 7, schenkte den Kindern des Volkes an Kleinvieh, Lämmer und Ziegenböcklein, alles zu den Passa-Opfern für alle, die sich vorfanden, 30.000 an der Zahl und 3.000 Rinder. Das war von der Habe des Königs. Und seine Obersten schenkten freiwillig für das Volk, für die Priester und für die Leviten, Hilkia und Zekaria und Jechiel, die Fürsten des Hauses Gottes, gaben den Priestern zu den Passa-Opfern 2.600 Stück Kleinvieh und 300 Rinder. Und Konanja und Shemaja und Nethaneel, seine Brüder, und Hashabja und Jegiel und Josabat, die Obersten der Leviten, schenkten den Leviten zu den Passa-Opfern 5.000 Stück Kleinvieh und 500 Rinder. Und der Dienst wurde eingerichtet und die Priester standen an ihrer Stelle und die Leviten in ihren Abteilungen nach dem Gebot des Königs. Und sie schlachteten das Passa und die Priester sprengten das Blut aus ihrer Hand und die Leviten zogen die Haut ab. Und sie taten die Brandopfer beiseite, um sie in den Klassen der Vaterhäuser der Kinder des Volkes zu geben, um sie dem Herrn darzubringen, wie im Buche Mose geschrieben steht. Und ebenso taten sie mit den Rindern. Und sie brieten das Passa am Feuer nach der Vorschrift, und die geheiligten Dinge kochten sie in Töpfen und in Kesseln und in Schüsseln und verteilten sie eilends an alle Kinder des Volkes. Und danach bereiteten sie für sich und für die Priester, denn die Priester, die Söhne Aarons, waren mit dem Opfern der Brandopfer und der Fettstücke bis zur Nacht beschäftigt. Ja, hier sehen wir ein sehr schönes Bild im Grund, dass hier erstens mal ein Überfluss da ist, freiwilliges Geben, und zwar viel, ja, 30.000 Schafe, das ist nicht mal was, ja, das ist selbst für einen König viel. Ja, er hat also viel und großzügig gegeben. Und immer dort, wo wirklich Erweckung und geistliche Belebung im Volk Gottes war, da finden wir, dass die Gläubigen anfangen, sich selbst, denn das ist das Wichtigste, und auch von ihrer Habe großzügig zu geben. Verschwenderisch, nicht nur sparsam und ein bisschen. Möchte der Herr uns das doch auch schenken, dass unser Leben ein großzügiges, ein verschwenderisches Opfer für ihn sein mag. Denn er hat sein Leben auf das Verschwenderischste für uns geopfert, der Herr Jesus. Ja, das darf uns immer wieder ein Ansporn sein, zu einer ganzen Hingabe und zur Bereitschaft für den Herrn und für seine Gemeinde, nicht nur die letzten 5% kläglichen Rest unserer Arbeitskraft und unseres Geldes übrig zu lassen und zusammenzukratzen, sondern letztlich dem Herrn das Beste zu geben. Ja, das ist die Herausforderung und auch das, was wir am Vorbild dieses Passas vielleicht auch lernen dürfen. Und dann ist auch so schön berichtet, wie da der geistliche Dienst im Haus Gottes eingerichtet wurde, wie jeder an seinem Platz war, wie jeder seine Aufgabe erfüllt hat und miteinander gedient hat und einander geholfen hat und zusammengewirkt hat, damit Gott sein Werk der Erbauung tun konnte. Ja, das erinnert so ein bisschen an Epheser 4, möchtest du das vielleicht noch kurz auch lesen, über den Dienst im Haus Gottes, neutestamentlich gesprochen. Epheser 4 von Vers 11. Und er, nämlich der erhöhte Herr Jesus, hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen, zum Werk des Dienstes, zur Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Und Vers 15, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Ja, das ist dieses geistgewirkte Zusammenwirken der verschiedenen Gläubigen, die da jeder seinen Dienst tun, und insgesamt wird Gott geehrt und es bringt Segen für die Gemeinde. Vers 16, und so wurde der ganze Dienst des Herrn an jenem Tag eingerichtet, um das Passa zu feiern und die Brandopfer auf dem Altar des Herrn zu opfern nach dem Gebot des Königs Josia. Und die Kinder Israel, die sich vorfanden, feierten das Passa zu selbiger Zeit und das Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage lang. Und es war kein solches Passa in Israel gefeiert worden wie dieses, seit den Tagen Samuels des Propheten. Und alle Könige von Israel hatten kein Passa gefeiert wie dasjenige, welches Josia feierte, und die Priester und die Leviten und ganz Juda und Israel, das sich vorfand, und die Bewohner von Jerusalem. Also es gab Passafeiern. Zum Beispiel Hiskia hatte ein Passa gefeiert. Aber er musste es im 2. Monat feiern, weil die Leute im 1. Monat nicht rechtzeitig da waren. Und da wurde zum Beispiel gesagt, es hatten sich nicht genug Priester geheiligt. Die Leviten mussten Dinge tun, die sie eigentlich gar nicht hätten tun sollen, weil das Volk nicht vorbereitet war. Da war ein Mangel. Ja, das Passa wurde sicher schon öfters gefeiert. Aber in dieser Hingabe, in dieser Vollständigkeit, in dieser Entsprechung nach den Plänen und dem Wort Gottes, so bezeugt es das Wort Gottes hier, war bis zum Schluss, bis fast zum Ruin Judas, nie ein Passafest dem Herrn gefeiert worden. Da sehen wir auch etwas von der Verderbnis, die letztlich dazu geführt hat, dass auch Juda kurz nach Josia weggeführt werden musste in die Gefangenschaft. Aber wir dürfen auch da uns den Ansporn daraus entnehmen. Es ist Gott wohlgefällig, wenn wir von Herzen danach streben, den Dienst für ihn ganz nach seinem Wort und nach seinen Gedanken zu tun, wenn wir in Treue zu ihm und zu seinem Wort dienen und priesterlich dienen zur Ehre seines Namens. Und das hat Josia noch einmal gemacht, und es war der Segen dieser Erweckungszeit, dieser Zeit der Gnade, die bei Josia wirklich sichtbar wird, die Gnade Gottes seinem Volk gegenüber, dass er noch einmal all die Mängel überwindet, die da sich eingeschlichen hatten und die so fest im Grund schon verankert waren, und dass er wirklich zur Ehre seines Namens sein Volk noch einmal in einer Weise zusammengerufen hat und geordnet hat und im Dienst geleitet hat, wie es eigentlich seine Gedanken schon immer waren. Das durfte am Schluss noch einmal aufleuchten, bevor das Gericht kam und das untreue Juda ganz hinweggenommen wurde. Und wir dürfen wissen, dass wir gerufen sind, in Treue zum Herrn und zu seinem Wort, ihm zu dienen, ihm priesterlich zu dienen und ein Zeugnis für ihn zu sein, so lange, bis wir entrückt werden und bis die Zeit des Gerichts über die falsche Christenheit, über die ganze Menschheit, die sich gegen Gott zusammengeschlossen hat, kommt. Und lasst uns die Zeit auskaufen und lasst uns auch Josia als Vorbild nehmen, dem Herrn gemäß seinem Wort in Treue zu dienen.